Guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Auch von meiner Seite schön, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, danke, dürfen wir auf dich schauen, auf dich warten. Danke, dass du in deinem Sohn Jesus nochmal wirst wiederkommen. Und dass alle Menschen dich sehen werden. Jedes Knie wird sich beugen. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir von dir einfach in die Wolken entrückt werden, dass wir dir entgegengehen dürfen, dass wir mit dir ewig vereint sein dürfen. Danke vielmals für den Ausblick, für die Hoffnung, die wir haben. Ich lobe und preise dich. Amen. Wie wir schon gehört haben, wir sind mitten in einer Predigtreihe, begeistert für Jesus. Und wer die Predigten verpasst hat oder eine verpasst hat, man kann sie auch nachschauen. Also es gibt die als Aufzeichnungen, auch mit Bild. Jetzt haben wir viermal davon gehabt, begeistert von Jesus. Und jetzt wollen wir mal schauen, was löst das aus? Wohin führt die Begeisterung denn? Ich meine, es muss ja auch etwas bewirken und bringen. Und darum haben wir heute das Thema, wo mein Pointer nicht funktioniert, musst du vielleicht einfach weiter drücken. Nein, es gibt nicht viele Folien. Entdecke deine Möglichkeiten, so habe ich das genannt, Bindestrich Scham überwinden. Entdecke deine Möglichkeiten, Scham überwinden. Und wir werden dies heute vor allem mit einem Text auseinandersetzen, aus dem Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 und 17. Also wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du das gerne aufschlagen, Römer 1, Vers 16 und 17. Da sagt der Paulus: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden. Es gilt auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich glaube, in diesem Text jetzt ganz wesentliche Punkte, wie wir können begeistert sein, so dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Und aus dem Text können wir ein paar Sachen ableiten. Das Erste, was wir sehen, ist, die gute Nachricht, das Evangelium muss verkündet werden. Und der Paulus macht das ohne Scham. Er verkündet das frei und offen. Wir sehen, Menschen müssen das Evangelium hören oder lesen oder sehen. Ich finde das erwähnenswert, dass er macht das ohne Scham. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal schäme ich mich, von Jesus zu reden. Nicht, weil Jesus so gut ist oder vielleicht nicht so gut ist, sondern einfach, weil es nicht mehr normal ist, über Jesus zu reden in unserer Gesellschaft. Und ich bin in einer Gruppe von Menschen und ich wüsste, genau jetzt könnte ich etwas von Jesus erzählen. Und ich schäme mich vor den Menschen. Es ist mir unangenehm und ich sage einfach nichts. Warum hat der Paulus trotzdem also die Überzeugung und erzählt, ohne sich zu schämen? Nun, er sagt es da im Text, das Evangelium, die gute Nachricht, ist die Kraft Gottes. Und der Paulus ist sich bewusst, das Evangelium ist das Wichtigste auf der Welt, die gute Nachricht von Jesus, dass Jesus rettet. Und das ist ihm so tief vom Kopf ins Herz gerutscht, dass er das schamlos bekannt hat. Und es war damals nicht anders als heute. Auch damals haben wir nicht über Jesus geredet. Im Gegenteil, man ist verfolgt worden, wenn man Jesus als Messias anerkannt hat. Aber es hat dem Paulus nichts ausgemacht. Er hat freimütig das Evangelium verkündet. Der Paulus war so wirklich on fire gewesen und hat brennt für Jesus. Und hat gesagt, komme, was da wolle, ich erzähle die gute Nachricht. Und ich merke, da muss ich noch ganz viel lernen. Der Freimut, den Paulus hatte, bin ich noch weit weg davon. Zurück zum Text. Es wird dort auch aufgezeigt, wie Menschen gerettet werden. Nämlich indem, dass sie der guten Nachricht, das Evangelium, glauben. Sie glauben an Jesus, sie vertrauen Jesus. Es heisst hier, jedem, der glaubt, Rettung bringt, und zwar allen Menschen. Im Evangelium zeigt Gott seine Gerechtigkeit, die er durch seinen Sohn erwirkt hat. Und die Gerechtigkeit bekommt man, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt um dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird aus Glauben leben. Insgesamt 4-mal wird in dem Text betont, der Glaube macht es aus, dass du gerettet wirst. 4-mal wiederholt das der Paulus auf so kleinem Raum. Ist erstaunlich, oder? Aber er will das so einprägen. Hey, du kriegst das geschenkt. Du darfst einfach Jesus vertrauen. Jesus hat alles gemacht. Und du kriegst das einfach geschenkt. Der Glaube ist es, nicht deine Werke, nicht deine Kirchenzugehörigkeit oder was auch immer du denkst, wo dich retten könnte. Es ist einfach ein Geschenk. Und du darfst es im Glauben annehmen. Wie können wir jetzt anderen helfen, eine lebendige Beziehung zu Jesus zu finden? Sandy Miller erzählt an der Alpha-Life-Schulung folgende Legende. Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Himmel und die Jünger fragen, Jesus, wie geht das Erbe weiter, das du uns übertragen hast? Nämlich, dass die Menschen gerettet werden sollen. Und Jesus sagt, Gemeinde, wird es machen. Meine Leute werden es machen. Und dann kommt der Engel Gabriel hinzu und sagt, bist du sicher? Gemeinde, die Menschen hier, die werden es machen. Und Jesus sagt, ja, ich habe ihnen gesagt, macht zu Jünger. Und der Engel Gabriel hat gesagt, aber hast du denn noch einen Plan B? Und Jesus sagt, nein, meine Leute werden das machen. Meine Gemeinde. Jesus ist so überzeugt von der Gemeinde, dass er den Auftrag uns anvertraut hat. Uns, die Kraft Gottes. Meine Kinder in Ephratiken werden das machen. Das Evangelium, die Kraft Gottes, die Rettung bringt, den Menschen weitergeben. Und wir sind die Mutigen und manchmal auch so Kleingläubigen, Zeugen für Jesus. Wir. Wir tragen das Erbe von Johannes, von Paulus, von Barnabas, von der Priscilla, von der Phoebe und wie sie alle heißen in der Apostelgeschichte weiter. Oder etwa nicht? Schämen wir uns? Nein, wir sind doch überzeugt von Jesus, oder? Es ist die gute Nachricht, es ist die Kraft Gottes. Aber ist es uns nicht manchmal auch peinlich? Letzten Sonntag werden einige gesagt, haben, jawohl, ich möchte brennen für Jesus. Ich möchte ein brennendes Herz haben. Ich möchte, dass Gottes Wille durch mein Leben durchgeht. Warum schämen wir uns denn manchmal gleich, sind so zurückhaltend? Ja, ich empfinde uns Christen eher als zurückhaltend. Wie geht es dir dabei? Nutzest du jede Gelegenheit und jede Nichtgelegenheit, um die gute Nachricht zu verkünden und zu leben? Ich glaube, das Problem liegt oft daran, dass man so komische Vorstellungen im Kopf hat, was das bedeutet. Bilder wie zum Beispiel, ja, ich muss auf die Strasse gehen und irgendwelche fremden Leute anquatschen und denen das Evangelium verkaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich auf der Strasse angequatscht werde von irgendwelchen fremden Leuten, wo mir irgendeinen grünen Baum verkaufen wollen, dann regen sie mich schon mal auf. Obwohl ich vielleicht noch den grünen Baum gut finde. Aber ich hasse das einfach. Ich werde nicht gerne angequatscht auf der Strasse. Sonst suche ich mir das selber, wenn ich mit dem reden will. Ich finde es gut, verstehe mich richtig, dass Leute auf die Strasse gehen und hoffentlich mit dem nötigen Feingefühl auf Menschen zugehen. Aber es ist nicht etwas, was wir alle machen müssen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, zuerst einmal einfach entspannen mal. Entspannen mal bei dem ganzen Thema. Ich habe das Gefühl, es ist oft so verkrampft. Und ich bin überzeugt, wenn die Liebe Gottes, wenn der Heilige Geist in uns sich entfalten darf, dann wird er Weg finden, wie wir Zeugen sein können für Jesus. Auf eine gute und natürliche Art. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Charles Swindoll. Wahrscheinlich kennen die Geschichte die meisten, aber ich finde sie so bezeichnend und so gut, darum möchte ich sie gleich kurz zusammenfassen und schildern. Im Tierreich haben Tiere gefunden, wir wollen eine engere Gemeinschaft bilden. Und sie haben gefunden, wir gründen wegen dem eine Schule. Und in dieser Schule gibt es einen Lehrplan. Und bei diesem Lehrplan gibt es Schwimmen, Rennen, Klettern, Fliegen und ich weiß nicht noch was alles. Und dann war die Ente und die war super im Schwimmen. Die hat das Fünfe gekriegt. Fast so gut wie die Fische, die sind noch ein bisschen besser gewesen. Beim Fliegen hat sie so ein Vieri gekriegt, das war einigermaßen okay gewesen. Und beim Rennen ungenügend. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Ente aus dem Schwimmunterricht genommen, das ist ja gut, und hat sie in den Rennunterricht gestoßen. Und extra Rennen und noch mehr Rennen. Und umso mehr, dass die Ente gerannt ist, umso langsamer ist sie geworden, umso mehr hat ihre Füße gelitten und umso schlechter ist sie am Schwimmen geworden. Ganz anders war es beim Haas, oder? Der ist gerannt wie ein Wilder. Und vom Luther Schwimmunterricht hat er irgendwie so Zuckungen gekriegt in der Hüfte und hat plötzlich nicht mehr recht können rennen. Ich glaube, ihr versteht, auf was ich raus will. Vielleicht noch einer, der Adler, das Problemkind war. Der hat immer geschissen, oder? Der war zwar der Schnellste im Klettern, aber nicht, weil er Kletterer ist, sondern weil er einfach hochgeflogen ist. Und man hat ihn suspendiert von der Schule, man hat ihn rausgestellt. Ich denke, wir verstehen es, oder? Eine Ente ist eine Ente und eine Ente soll eine Ente bleiben. Und eine Ente ist gut im Schwimmen und sie ist geschaffen fürs Schwimmen, aber nicht fürs Rennen. Und der Hase ist geschaffen fürs Rennen und ist der Schnellste, außer der Adler hat Hunger. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Jedem von uns hat Gott eine Leidenschaft gegeben. Gaben, Fähigkeiten, auch eine gewisse Riffe. Und Gott hat sogar Schwächen gegeben. Auch die möchte ich nicht aussen vorlassen. Und dann kommt ein Umfeld dazu, eine Familie, ein Beruf, vielleicht viel Geld, vielleicht wenig Geld. Und wenn Gott dich zu einer heiligen Ente gemacht hat, dann leb doch als heilige Ente. Und schwimm. Schwimm, was das Zeug hält. Und fang nicht auf zu rennen. Das tut dir nicht gut. Gott freut sich über das, was er in dich hineingelegt hat und nutzt das, was er in dich hineingelegt hat. Freu dich auch ab deinen Einschränkungen. Akzeptiere sie, lebe mit denen und lass dich brauchen vom Heiligen Geist mit deinen Einschränkungen. Ich habe vor kurzem einen Menschen besucht in einer psychischen Klinik, wo fest leidet. Und die Person hat mir erzählen, wie sie in dieser Klinik von Gott gebraucht worden ist, jemanden zu ermutigen und mit dieser Person zu beten, die einmal im Glauben war und weggekommen ist. Und jetzt sind sie miteinander ins Gespräch gekommen. Gott braucht deine Schwächen, Gott braucht deine Unzulänglichkeiten. Und sind wir doch mal ehrlich, wir sind alles ein Stück weit eingeschränkte Menschen. Nutzen wir doch das vom Geist Gottes, wie er uns geschaffen hat. Und das sind manchmal unsere Schwächen. Oder oft vielleicht sogar unsere Schwächen. Ich möchte mir doch zwei Männer und zwei Frauen anschauen. Also beispielhaft, um das zu untermalen, wie sie von Gott im Reich Gottes genützt worden sind. Und das eine ist der Barnabas. Und der Barnabas, das war ein Coach und ein Tröster. Der Barnabas war im Leitungskreis der Gemeinde von Jerusalem. und ist nicht sehr bekannt. Also wir wissen nicht so verrückt viel von Barnabas. Aber wahrscheinlich, wenn es der Barnabas nicht gehört, hätten wir Paulusbriefe nicht und wahrscheinlich auch kein Markus-Evangelium. Der Barnabas hat sich um den jungen Paulus gekümmert. Das war so ein frischer, neugeborener Christ und ein Haudegen, der Paulus. Und er hat die Leute überfahren mit seinem Evangelium und haben nicht so recht gewusst, wie man mit ihm umgehen soll, weil vorher hat er noch Christen verfolgt. Und der Barnabas hat sich um den gekümmert. Und weil er so feurig war, der Paulus hat 13 Jahre untertauchen in der Wüste, weil er einfach zu extrem war. 13 Jahre später hat sich der Barnabas wieder an Paulus erinnert. Und hat gedacht, hey, hallo, das war doch mal der feurige Christ. Und hat ihn wieder, ich sage, geführt geholt. Ich lese euch einen Teil von dieser Geschichte vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 22 bis 26. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem, also dort haben sich Menschen bekehrt in Antiochia, und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, also der Barnabas, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Und jetzt schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Der ist von der Wildfläche verschwunden gewesen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und richteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Also der Barnabas hat dann plötzlich gemerkt, ich bin nicht so der Evangelist, der Verkündiger. Aber wir haben doch mal den Paulus gehabt. Und dann hat er den Paulus wieder hinten vorgeholt. Und dann hat sie zusammen Gemeinde gebaut in Antiochia. Der Barnabas war übrigens auch sehr grosszügig. Er hat einen Teil von seinem Vermögen der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 4. Der Mann hat ein brennendes Herz, hat seine Gaben eingesetzt, hat andere ermutigt und finanzielle Opfer gebracht. Das war das, was er machen konnte. Er war nicht der grosse Evangelist, er war nicht gross der Verkündiger. Für das hat er den Paulus geholt und vermutlich noch finanziert. Und so hat er auch den Markus fördern. Der Paulus war ja mal nicht so begeistert von Markus und dann hat der Paulus gesagt, der Markus nehme ich nicht mit auf meine evangelistische Reise. Den kannst du nicht brauchen. Und der Barnabas, eben ein Ermutiger, hat ihn unter Pfittich genommen und später war der Paulus wieder froh um den Markus. Vielleicht bist du ein Ermutiger. Dann sieg das. Leb die Fähigkeit aus. Begeister andere Menschen. Unterstütze sie. Coach sie. Ältere Personen, jüngere Personen. Etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, die Jungen schreien nach Väter und Müttern im Glauben. Aber sie getrauen sich nicht. Und wir haben die Möglichkeit als Ältere. Gehen wir zu zwei anderen Personen, Priscilla und Aquila. Das waren gastfreundliche Lehrer. Auch wieder nicht Evangelisten, sondern gastfreundliche Lehrer. Ein jüdisches Ehepaar hat in Rom gewohnt und hat unter dem Kaiser Claudius sind sie dann vertrieben worden und haben den Paulus dann auch getroffen in Korinth. Die beiden haben Stoff verarbeitet, sie haben Zelt gebaut, die man damals gebraucht hat. Also, ich sage jetzt die Handwerker, die Häuser bauen. Und sie sind zum Arbeitgeber geworden von Paulus. Das war ihr Dienst. Später sind sie nach Ephesus gezogen, haben dort Leute eingeladen, und es ist eine Gemeinde entstanden. Und der Paulus ist immer wieder dazugekommen und hat mit ihnen die Gemeinde gebaut. Der Paulus mit seinen Gaben. Und Aquila und Priscilla mit ihren Gaben. Und an einem Ort ist dann auch der Apollos auftaucht. Der Apollos, das war auch so eine Führung, der hat so ein geschliffenes Mundwerk gehabt und hat Menschen eingeladen zu Jesus. Von ihm heisst es, dass er den Juden öffentlich bewiesen hat, dass Jesus der Messias ist. Bewiesen, der war so geschickt im Umgang, wahrscheinlich mit dem Alten Testament, und hat den Leuten gesagt, schau, da steht und Jesus erfüllt das alles. Jesus ist der Messias, der hat es bewiesen. Aber der Aquila und Priscilla haben dann plötzlich gemerkt, der hat noch so komische Ansichten im Glauben. Er hat ein paar Sachen ganz schräg drauf gehabt. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn eingeladen und sie haben ihn gelehrt. Zum Beispiel über die Bedeutung der Taufe. Und über andere Sachen. Über das Wirken vom Heiligen Geist. Und interessanterweise ist, beim Lehren wird Priscilla zuerst genannt gegenüber dem Aquila. Also wahrscheinlich war sie noch die bessere Lehrerin als er, als der Aquila. Sie waren grosszügig und haben die Menschen unterstützt. Sie haben gelehrt, gastfreundlich. Vielleicht ist das deine Berufung, gastfreundlich zu sein. Menschen einzuladen. Sie zu lehren am Esstisch. Nicht, ich halte jetzt eine Lehrpredigt, oder? Sondern, wie siehst du das? Wie verstehst du das im Wort? Hast du schon mal über das nachgedacht? Einfach ein Gespräch. Und dann kommen wir zu etwas ganz Speziellem. Die Phoebe. Stets zu Diensten, könnte man sagen. Phoebe war Diakonin in Kenchrea. Der Paulus sagt über die Frau, diese Frau hat sehr vielen geholfen und auch ich habe ihr viel zu verdanken. Er hat im Gefängnis von Ephesus den Römerbrief geschrieben und ihr den Römerbrief anvertraut. Also Phoebe hat den Römerbrief von Ephesus nach Rom müssen bringen. Gewaltigen Auftrag. Phoebe wird Beschützerin und Beistand genannt. Sie ist so etwas gewesen wie der Anwalt für die Armen, für die Schwachen. Für die hat sich stark gemacht. Und bei der Phoebe haben die Leute nicht nur an der Haustür geklingelt, wenn sie die Eier vergessen haben, zum Kuchen backen, zu kaufen. Nein, zur Phoebe bist du gegangen, wenn dein Mann durchgebrannt ist mit einer anderen. Wenn deine Kinder in der Schule sitzen geblieben sind und du nicht aus- und einweisst, wenn deine AHV-Ergänzungsleistungen gestrichen worden sind, weil du Christ bist, dann hast du bei der Phoebe geläutet und gesagt, Phoebe, ich muss mitreden. Ich habe ein Problem. Ich weiss nicht weiter. Und so wächst die Gemeinde von Kenchrea. Phoebe wird Diakonin genannt, eine Frau, die durch ihre praktische Liebe die Gemeinde gebaut hat. Gewaltig. Menschen haben so zum Glauben an Jesus gefunden. Die Frage ist an uns, was können wir gut? Was haben wir zu bieten? Vielleicht denkst du nicht viel. Aber das Wenige, das nimmt Jesus und macht etwas daraus. Stell ihm das zur Verfügung, was er in dein Leben hineingelegt hat. Nicht, weil du musst, sondern weil du brennst für Jesus, weil das Evangelium die Kraft Gottes ist. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das, was Gott uns gibt, ihm wieder zur Verfügung zu stellen. Ich möchte für Kleingruppen ein paar Anregungen drin hineingehen oder auch ganz persönlich kann man das natürlich nehmen. Freu dich an dem, was du hast, an dem, was du bist und entwickle deinen eigenen Stil. Und das braucht Zeit. Ich habe Jahre gebraucht, wenn ich die Jahrzehnte, dass ich nur schon einigermaßen gecheckt habe, was ich kann, was ich nicht kann und dass ich meinen eigenen Stil entwickeln konnte. Dann acht und schätze auch andere. Vergleich dich nicht. Du musst nicht sein wie der Sigi. Oder ich muss nicht sein wie der Sigi. Der Sigi ist der Sigi und ich bin ich. Und du musst nicht sein wie jemand anderes, sondern schätze andere und freue dich an dem, was Gott ihnen geschenkt hat und vergleich dich nicht. Dann etwas ganz Praktisches. Du hast wahrscheinlich alte Bekannte, die du schon jahrelang nicht gesehen hast. Ich möchte dich einladen, melde dich doch wieder mal bei denen. Und ich bin überzeugt, ihr kommt irgendwann aufs Gespräch über den Glauben. Weil ihr werdet darüber austauschen. Hey, was hast du eigentlich die ganzen letzten Jahre gemacht? Wo bist du so dran? Was schaffst du? Familie und so weiter. Und dann ist doch gemeint, der Glaube an Jesus, ein ganz wichtiger Bereich. Den kann man doch von dem erzählen. Fang mal an, darüber zu beten. Welche Person leitet Gott aufs Herz, die du vielleicht wieder mal kontaktieren sollst? Alte, Bekannte und Verwandte. Bitte doch auch vor dem Start, vor dem Tag, dass Gott dir Gelegenheit schenkt, um Zeugen zu sein für Jesus. Ich mache das fast jeden Tag. Ich bete dafür, dass Jesus mich irgendwie braucht an dem heutigen Tag. Irgendeine Gelegenheit schenkt. Ich kann dann die nicht suchen oder machen, die Gelegenheiten. Manchmal gibt es sie und oft gibt es sie auch nicht. Aber ich möchte bereit sein, wenn Jesus mir Gelegenheiten vor die Füße legt. Nimm dir doch die Woche einmal eine Zeit von der Stille, wo du festhaltest, wie hast du eigentlich den Weg zu Gott gefunden? Ich weiss, das haben wir schon oft gemacht, aber ich glaube, das muss man immer wieder mal machen. Und schreib dir doch das einmal auf. So viele Gedanken dazu, wie hat dein Leben ohne Jesus ausgesehen? Wie hast du Jesus ganz konkret kennengelernt? Was ist dort wirklich passiert? Wie hat sich dein Leben verändert? Und ganz wichtig, ein vierter Punkt, wie erlebst du Jesus heute? Was könntest du jemandem erzählen, der dich fragt, was hast du die letzte Woche mit Jesus erlebt? Das ist etwas ganz Wesentliches. Ich glaube, das können wir gut erzählen, wenn wir es erlebt haben. Das ist nicht eine Theorie. Und ich glaube, es ist etwas, was andere Menschen begeistert. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast und jeder ist ein Original von uns. Und du hast jedem Möglichkeiten gegeben, in den unterschiedlichsten Bereichen, in unserer Persönlichkeit, in den Finanzen, in den Gaben, in der Reife. Und Herr Jesus, schenk, dass wir das sehen, was du uns gegeben hast. Und lass uns das nutzen zu deiner Ehre. Brauchst du das? Vielleicht sind wir eine Phoebe, die gerne dient. Vielleicht sind wir Priscilla und Aquila, die gelehrt haben, die gastfreundlich gewesen sind. Vielleicht sind wir auch ein Paulus, der als Apostel umreist und andere Menschen auf dich herweist und Gemeinde baut und so weiter. Wir wollen dir das zur Verfügung stellen, was du uns gegeben hast. Brauchst du uns? Weil das Evangelium eine Kraft Gottes ist. Möchtest du doch noch viele Menschen retten, Herr? Amen.